Das ultimative Ziel der Physik ist es, die kleinsten Bausteine zu identifizieren, aus denen das Universum aufgebaut ist. Und dann die Gesetze zu beschreiben, die sie steuern. Solange wir das nicht geschafft haben, wird unser Verständnis der Natur unvollständig sein. Aber stellen wir uns die Frage, gibt es etwas, das kleiner ist als die kleinsten Dinge im Universum? Und welche Geheimnisse würden wir enthüllen? Und wie würde sich unser Verständnis des Lebens, des Universums und allem dazwischen verändern? Genau das versuchen Wissenschaftler am Large Hadron Collider, der größten und leistungsfähigsten Teilchenbeschleunigeranlage der Welt, herauszufinden. Trotz der enormen Fortschritte, die wir in der Teilchenphysik gemacht haben, bleibt noch viel zu entdecken. Gibt es Teilchen, die noch kleiner sind als Quarks und Leptonen? Könnten diese hypothetischen Teilchen uns helfen, die Geheimnisse der dunklen Materie und der dunklen Energie zu entschlüsseln? Zwei der größten Rätsel in der modernen Kosmologie. Etwas könnte uns die Antwort liefern, aber dazu kommen wir am Ende der Folge. Was sind die kleinsten und grundlegendsten Bausteine des Universums? Genau diese Frage ist so alt wie die Wissenschaft selbst. Griechische Philosophen stellten sie erstmals vor 2500 Jahren. Die modernen Wissenschaftler wissen heute viel mehr drüber, auch wenn wir nicht in der Lage sind, eine endgültige Antwort zu geben. Nach zwei Jahrtausenden der Forschung und der Entdeckung geht die wissenschaftliche Untersuchung dieser uralten Frage also weiter. Wenn einige von euch Chemie studieren oder studiert haben, wisst ihr, dass Materie, die uns umgibt, aus endlosen Kombinationen von etwa 100 verschiedenen Arten von Atomen bestehen. Atomen mit Namen wie Wasserstoff, Sauerstoff, Kupfer und Zinn. Ein gründliches Verständnis der Atome vermittelt uns zwar das meiste, was wir über die Chemie wissen müssen, aber Atome sind nicht die kleinsten Komponente der Materie. Vor fast einem Jahrhundert erkannten Wissenschaftler, dass Atome aus noch kleineren Objekten bestehen. Zwei winzigen Teilchenarten, Protonen und Neutronen. Sie wurden in den dichten Kernen im Zentrum der Atome gefunden. Eine dritte Art von Teilchen schwirrt um den Kern herum, wie eine Wolke, Mosquitoes of Crack. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, aber ich finde, es ist doch passend. Und dieses dritte Teilchen wird Elektron genannt. Damals hielt man Protonen und Neutronen und Elektronen für die kleinsten Bausteine der Materie. Aber diese Klassifizierung sollte bald revidiert werden. Vor etwa einem halben Jahrhundert entdeckten Wissenschaftler, dass das Proton und das Neutron aus noch kleineren Teilchen besteht, den sogenannten Quarks. Und bislang hat das Elektron erfolgreich allen Versuchen widerstanden, in kleinere Teile zerlegt zu werden. Es ist nach wie vor das bekannteste Mitglied einer Klasse von Teilchen, die Leptonen genannt werden. Quarks und Leptonen sind beobachtet worden und gelten als gesicherte Wissenschaft. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Videos sind Quarks und Leptonen die kleinsten bekannten Bausteine in der Natur. Und sie sind in der Tat sehr klein. Die leistungsfähigsten Instrumente können Objekte sehen, die kleiner als ein Proton sind. Aber Quarks und Leptonen sind zu klein, um sie mit modernen Geräten direkt abzubilden. Doch trotz ihrer winzigen Größe fragen sich viele Forscher, ob Quarks und Leptonen vielleicht aus noch kleineren Dingen bestehen. Welche könnten es denn sein? Nun, es gibt zwei prominente Theorien, die kleinere oder substrukturelle Bestandteile innerhalb von Quarks und Leptonen postulieren. Diese sind die Stringtheorie und die Preon-Theorie. Die Stringtheorie kennen viele von euch. Sie ist eine Theorie in der theoretischen Physik, in der die Punktteilchen der Teilchenphysik durch eindimensionale Objekte, die wiederum Strings genannt werden, ersetzt werden. In diesem Modell sind Quarks und Leptonen nicht als punktförmige Teilchen, sondern als winzige, schwingende Saiten oder Strings dargestellt. Diese Strings können verschiedene Modi der Schwingungen haben und jede Schwingungsform entspricht einem unterschiedlichen fundamentalen Teilchen. Das bedeutet, dass auf einer tieferen, grundlegenden Ebene alle Teilchen, Quarks, Leptonen und Bosonen, nur unterschiedliche Manifestationen derselben grundlegenden Objekte sind. Nun die Strings. Doch von der nächsten Theorie haben halt nicht viele von euch gehört. Preons. Sie wurden in den 70er und 80er Jahren vorgeschlagen, als Wissenschaftler nach einer Möglichkeit suchten, die wachsende Zahl von subatomaren Teilchen zu erklären. Die Preon-Theorie ist eine Sammlung von hypothetischen Modellen in der Teilchenphysik, die vorschlagen, dass Quarks und Leptonen nicht fundamental sind, sondern aus noch kleineren Bestandteilen zusammengesetzt sind. Ein bekanntes Preon-Modell ist das Rishon-Modell, das von Haim Harari in Israel vorgeschlagen wurde. In diesem Modell gibt es nur zwei Arten von noch fundamentaleren Teilchen. Die werden T und V genannt. Jedes Quark und Lepton kann dann als Kombination von drei dieser Rishons-Teilchen dargestellt werden. Zum Beispiel würde im Rishon-Modell das Up-Quark aus zwei T-Rishons und einem V-Rishon bestehen, während das Down-Quark aus einem T-Rishon und zwei V-Rishons besteht, oder V. Die Antiteilchen des Rishon enthalten halt das gleiche, nur sind sie mit Anti behaftet und bilden dann die Anti-Quarks. Beide Theorien, sowohl die String-Theorie als auch die Prion-Theorie, bleiben jedoch hochspekulativ und experimentell noch nicht bestätigt. Die aktuell akzeptierte Theorie, das Standardmodell der Teilchenphysik, betrachtet Quarks und Leptonen als punktförmige und strukturlose fundamentale Teilchen. Doch die Suche hört da noch lange nicht auf. Wir müssen weitersuchen. Wenn Wissenschaftler nach immer kleineren Objekten suchen, verwenden sie keine herkömmlichen Mikroskope mehr. Da hört es nämlich auf. Stattdessen wenden sie sich Teilchenbeschleunigern zu, die Protonen mit annähernd Lichtgeschwindigkeit aufeinander prallen lassen. Die Fähigkeit, Dinge in so einem kleinen Maßstab zu beobachten, hängt entscheidend von der Energie ab, mit der die Protonen zusammengeschlagen werden. Die höchste Energie ist in der Lage, die kleinsten Dinge abzubilden. Der energiereichste Teilchenbeschleuniger der Welt ist natürlich der LHC, der sich an der französisch-schweizerischen Grenze befindet. Diese unglaubliche Anlage, die 2011 in Betrieb genommen wurde, kann die heißesten Temperaturen erzeugen, die jemals in einem Labor erreicht wurden. Mit den Daten in den letzten 10 Jahren aufgezeichnet, sind die Wissenschaftler in der Lage, Dinge abzubilden, die nur 1 zu 10.000 Mal so groß sind wie ein Proton. Als die Forscher damit nach Objekten suchen, die kleiner als Quark und Leptonen sind, fanden sie keine. Wenn es solche Objekte gibt, sind sie kleiner, als die Anlage erkennen kann. Das heißt, der Large Hadron Collider wird noch mehrere Jahrzehnte lang in Betrieb sein. Klar, weil er sonst so viel mehr bringt, als einfach nur die kleinsten Dinge im Universum zu finden. Und dann natürlich, um unser Verständnis zu verbessern, wie sich Materie unter extremen Bedingungen verhält. Und neben vielen anderen Studien werden die Wissenschaftler weiterhin nach Objekten im Inneren von Quarks und Leptonen suchen. Und künftige Daten dürften eine 10-fache Verbesserung der kleinsten, auflösbaren Größe ergeben. Der Large Hadron Collider sucht natürlich, wie ich bereits schon erwähnt habe, nicht nur nach den kleinsten Teilchen. Die Anlage ist in der Lage, zahlreiche Messungen durchzuführen. Bisher wurden die mit dem Collider aufgezeichneten Daten für die Veröffentlichung von mehr als 3000 wissenschaftlichen Artikeln verwendet. Das ist sehr beachtlich, meiner Meinung nach. Und die Wissenschaftler hoffen, eine noch leistungsfähigere Anlage bauen zu können, die die Möglichkeit des Large Hadron Collider in den Schatten stellt. Solch eine Anlage könnten wir vielleicht in den frühen 2040er Jahren erwarten. Die Suche nach den kleinsten Teilchen ist nach wie vor eines der größten Ziele der Wissenschaft. Diese Teilchen hätten das Universum unmittelbar nach dem katastrophalen Urknall beherrscht. Also bräuchten wir da irgendwie eine Antwort drauf. Und mal gucken, die Wissenschaft schreitet sehr schnell voran. Stell dir vor, du hast einen Stabmagneten. In diesen Elementen hat jedes Atom ein ungepaartes Elektron, dessen Spin ein kleines Magnetfeld erzeugt. In einem nicht magnetisierten Material zeigen diese Magnetfelder in all die verschiedenen Richtungen, die es gibt, sodass sie sich meist gegenseitig wiederum aufheben. Aber unter den richtigen Bedingungen können sich diese Magnetfelder in eine Richtung ausrichten, ähnlich wie eine desorganisierte Menschenmenge, die sich dann plötzlich organisiert und in die gleiche Richtung schaut. Dies ist der Moment, an dem ein Material magnetisch wird. Diese magnetischen Materialien finden wir überall um uns herum, von den Magneten an unserem Kühlschrank bis zu den komplexen medizinischen Geräten in unseren Krankenhäusern. Viele der Magnete, die wir tatsächlich verwenden, die heißen Dauermagnete. Bei diesen Materialien haben sich die Magnetfelder vieler Atome im Material durch eine äußere Kraft dauerhaft ausgerichtet. Oftmals wird diese Kraft durch Elektrizität erzeugt, da Elektrizität und Magnetismus grundlegend miteinander verbunden sind. So erzeugt zum Beispiel ein sich drehendes Elektron ein Magnetfeld. Wenn genügend Strom durch eine Drehspule fließt, entsteht ein sehr starkes Magnetfeld, das so lange anhält, wie der Strom fließt. Diese Art von Magneten, bekannt als Elektromagnete, sind sehr verbreitet in der physikalischen Forschung und in medizinischen Geräten wie MRI-Maschinen. So, danke. Also, es gibt doch eine Menge zu entdecken. Was ist, wenn wir über den Rahmen hinausgehen und uns fragen, ob es möglich ist, einen magnetischen Monopol zu finden? Ein Teilchen mit nur einem einzigen magnetischen Pol. Eine solche Entdeckung könnte die Gesetze der Physik, wie wir sie kennen, auf den Kopf stellen und eine Revolution in unserem Verständnis der Welt um uns herum auslösen. Aber du fragst dich jetzt wahrscheinlich, warum? Warum soll das passieren? Weil solch ein Teil gegen die grundlegenden Gesetze der Physik, nämlich gegen das Gaußsche Gesetz für Magnetismus, verstoßen würde. Dieses Gesetz besagt, dass der magnetische Fluss, der aus einem geschlossenen Volumen herauskommt, immer null ist. In anderen Worten, es gibt keine magnetischen Monopole, sondern nur magnetische Dipole mit einem Nord- und einem Südpol. In all unseren Beobachtungen und Experimenten haben wir bisher nur magnetische Dipole gesehen. Das heißt, Magnete haben immer nur einen Nord- und einen Südpol. Selbst wenn man einen Stabmagneten in der Mitte durchschneidet, erhält man nicht nur einen Nordpol und einen Südpol, sondern zwei kleinere Stabmagnete, jeder mit seinem eigenen Nord- und Südpol. Ein magnetisches Monopol wäre ein Objekt, das nur einen Pol hat. Wenn solche Monopole existieren würden, würde das unsere gegenwärtigen Theorien irgendwie total in Frage stellen. Darüber hinaus würde die Entdeckung von magnetischen Monopolen viele theoretische Vorhersagen in bestimmten Bereichen der Physik, insbesondere in der Quantenfeldtheorie und der Stringtheorie, unterstützen. Einige Theorien sagen voraus, dass magnetische Monopole existieren sollten, aber trotz intensiver Suche wurden sie bisher noch nicht gefunden. Hui. Aber wie immer kommt es noch verwirrender, als es bereits schon ist. Schaut euch mal die Erde an. Sie hat ihr eigenes Magnetfeld, das einen Kompass funktionieren lässt. Tatsächlich wird das, was wir Nordpol eines Magneten bezeichnen, auf den Nordpol der Erde zeigen, wenn der Magnet frei drehen könnte. Aber hier ist der Clou. Der nördliche Magnetpol auf der Erde ist eigentlich ein magnetischer Südpol, weil sich die Pole entgegengesetzt anziehen. Verwirrt? Ich auch. Aber lasst uns das ein wenig näher betrachten. Das ist tatsächlich ein interessantes Paradoxon und es ist etwas manchmal habe ich es nicht so mit Aussprache. Es ist etwas verwirrend, wenn man es zum ersten Mal hört. Es hängt davon ab, wie wir die deformiert, ergeben sich entweder ein größeres Feld, wenn die Spins überwiegend in eine Richtung zeigen, oder überhaupt kein Feld, wenn die Spins gleichmäßig in alle Richtungen verteilt sind. Magnete weisen also immer Nord- und Südpole auf, weil das die Natur der magnetischen Felder ist, die durch die Elektronenspins erzeugt werden. Jedes magnetische Feld hat eine Richtung, die vom Nord nach Süd verläuft. Und es gibt keine Möglichkeit, ein magnetisches Feld in nur eine Richtung oder nur einem Pol zu erzeugen. Dieser Stuhl hier besteht aus komplett leerem Raum, dem leeren Raum zwischen den Atomen. Und ich habe mich schon immer gefragt, wie das möglich sein kann. Wie kann ich mich auf etwas hinsetzen, was zu 99,999% aus leerem Raum besteht? Atome sind ganz schön fies, die kleinen Biester, sie umgeben uns und wir bestehen aus ihnen. Doch sie selbst bestehen größtenteils aus leerem Raum. Wieso besteht dieses Problem und wie genau funktioniert es? Los geht's! Wenn du das Universum um dich herum messen und beobachten kannst, kannst du einer Sache sicher sein. Die physischen Objekte, die du sehen, berühren und mit denen du interagieren kannst, nehmen alle ein Raumvolumen ein. Ob fest, flüssig, gasförmig oder in einer anderen Phase der Materie. Das Volumen zu verkleinern kostet Energie. Als ob die Bestandteile der Materie selbst in der Lage wären, den Impuls zu widerstehen, einen kleineren dreidimensionalen Raum einzunehmen. Und wir kommen gleich dazu, denn paradoxerweise nehmen die grundlegenden Bausteine der Materie, die Teilchen des Standardmodells, überhaupt kein messbares Volumen ein. Sie sind einfach nur Punktteilchen. Was Punktteilchen sind, dazu kommen wir später. Wie können also Substanzen, die aus voluminösen Einheiten bestehen, also Dinge, die wir anfassen können, überhaupt einen Raum einnehmen und die Welt und das Universum, wie wir es beobachten, erschaffen, wenn sie aus leerem Raum bestehen? Ja, das sind die großen Probleme, auf die wir hier Antworten benötigen. Und das ist echt schwierig. Wie können diese völlig absurden und verschiedenen Realitäten nebeneinander existieren? Beginnen wir damit, die uns vertraute Materie Schritt für Schritt zu zerlegen, bis wir zu den Quantenregeln gelangen, die unserer Existenz zugrunde liegen. Schließlich können wir uns von dort aus nach oben arbeiten. Wenn man das Volumen verstehen will, muss man die Art und Weise verstehen, wie wir die Messung vornehmen, die Größe eines Objekts bestimmen. Die Größe einer makroskopischen Einheit wird in der Regel bestimmt, indem man sie mit einem Referenzstandard vergleicht, dessen Größe bekannt ist. Also hier ein Universum im Vergleich zu einer Banane. Ja, verdammt riesig. Oder ein anderer Maßstab, zum Beispiel ein Lineal, welches du bestimmt zu Hause hast. Oder die Lichtlaufzeit, die benötigt wird, um eine Distanz zurückzulegen. Wenn wir die Materie verstehen wollen, stellen wir fest, dass alles, was wir kennen, in Wirklichkeit aus kleineren Bestandteilen besteht. Ein Mensch zum Beispiel kann in seine einzelnen Organe zerlegt werden, die wiederum aus einzelnen Einheiten, den Zellen, bestehen. Ein erwachsener Mensch hat insgesamt zwischen 80 und 100 Billionen Zellen, von denen nur etwa 4 Billionen das ausmachen, was man sich üblicherweise als Körper vorstellt. Den Bewegungsapparat, das Bindegewebe, und ich finde das Wort Bewegungsapparat sehr witzig, den Blutkreislauf und alle lebenswichtigen Organe. Weitere etwa 40 Billionen sind Blutzellen, während die Hälfte der Zellen in deinem Körper überhaupt kein genetisches Material enthält. Stattdessen bestehen sie aus Einzellern wie Bakterien, die größtenteils in deinem Darm leben. In gewisser Weise sind die Hälfte deiner Zellen nicht mit deiner eigenen, nur als kleiner Funfact. Hier wäre aber längst noch nicht Schluss. Zellen sind keineswegs grundlegend, sondern können in weitere, kleinere Bestandteile zerlegt werden. Ja, irgendwie kann alles in kleinere Bestandteile zerlegt werden, oder? Komplexere Zellen enthalten Organellen, Zellbestandteile, die bestimmte biologische Funktionen erfüllen. Jeder dieser Bestandteile besteht wiederum aus Molekülen, deren Größe von Nanometern aufwärts reicht. Ein einzelnes DNA-Molekül kann, obwohl es sehr dünn ist, länger als ein menschlicher Finger sein, wenn man es gerade streckt. Nochmal ein kleiner Funfact für euch. Moleküle wiederum bestehen aus Atomen, die in der Regel eine kugelförmige Symmetrie aufweisen. Das heißt, in allen drei Dimensionen sind sie gleich groß. Doch da ist noch lange nicht Schluss, denn es gibt noch die Elektronen und die Atomkerne. Aber selbst heute noch, nochmal ein kleiner Funfact, können Elektronen nicht in kleinere Bestandteile zerlegt werden. Aber Atomkerne haben immerhin eine endliche Größe. Sie haben typischerweise einen Durchmesser von einigen Femtometern und existieren auf Entfernungsskalen, die ungefähr 100.000 Mal kleiner sind als die eines Atoms selbst. Aber selbst Atomkerne sind keine Elementarteilchen, sondern setzen sich aus noch kleineren Einheiten zusammen. Jeder Atomkern besteht entweder aus einem einzelnen Proton oder aus einer Mischung aus Protonen und Neutronen, wobei der Durchmesser eines einzelnen Protons oder Neutrons zwischen 0,84 und 0,88 Femtometern gemessen wird. Protonen und Neutronen selbst lassen sich weiter in ihre Bestandteile zerlegen, Quarks und Gluonen. Und endlich sind wir, zumindest nach derzeit besten experimentellen und Beobachtungsergebnissen, bei den grundlegenden Einheiten angelangt, die den größten Teil der normalen Materie ausmachen, mit dem wir im täglichen Leben zu tun haben, Elektronen, Gluonen und Quarks. Diese drei Teilchen sind extrem wichtig für unser Verständnis des Videos. Irgendwie haben die fundamentalen Bestandteile, aus denen alles besteht, mit denen wir interagieren, überhaupt keine messbare Größe, sondern verhalten sich wirklich wie dimensionslose Punkte. Und doch verbinden sie sich miteinander, um die gesamte Palette von Entitäten zu erzeugen, die wir in allen Größenordnungen finden. Also Protonen, Neutronen, Atomkerne, Atome, Moleküle, Zellbestandteile, Zellenorgane und Lebewesen. Wie zum Teufel funktioniert das also? Wie können sich punktförmige Teilchen, Teilchen von möglicherweise fast unendlicher Größe, zu physikalischen Objekten zusammenfügen, die eine positive, endliche Größe besitzen? Und jetzt kommen wir zu der wahren Ursache des Problems. Dazu gibt es drei Aspekte und alle drei sind erforderlich, um das Universum um uns herum zu verstehen. Das erste ist die Tatsache, dass es eine Quantenregel gibt, das Pauli-Ausschlussprinzip. Das verhindert, dass zwei Teilchens eines bestimmten Typs denselben Zustand oder, um es noch vereinfachter auszudrücken, denselben Raum einnehmen können. Dazu muss man Folgendes wissen. Es gibt zwei Arten von Teilchen, Fermionen und Bosonen. Und während es keine Beschränkung dafür gibt, wie viele identische Bosonen denselben Quantenzustand oder denselben Raum am selben physikalischen Ort einnehmen können, gilt das Pauli-Ausschlussprinzip für alle Fermionen. Da jede Art von Quark und jedes Elektron ein Fermion ist, schließt diese Regel selbst unendlich kleine Teilchen von der Koexistenz im selben Raumvolumen aus. Allein anhand dieser Regel kann man sehen, dass mehrere Teilchen, auch wenn sie selbst keine Größe haben, durch einen endlichen Abstand voneinander getrennt sein müssen. Sprich, alle Bosonen können sich überlappen. So können wir zum Beispiel Photonen zu Lasern machen. Doch Fermionen, Teilchen, die unsere Materie ausmachen, können das nicht. Sie können nicht denselben Platz einnehmen. Das macht die Materie ein wenig mehr nachvollziehbar, aber löst unser Problem nicht. Der zweite Aspekt ist, dass diese Teilchen fundamentale Eigenschaften haben, wie zum Beispiel eine elektrische Ladung oder einen schwachen Isospin und schwache Hyperladung sowie Farbladungen. Dazu kommen wir aber später. Fermionische Teilchen, die dem Pauli-Ausschlussprinzip unterliegen, die eine elektrische Ladung besitzen, erfahren die elektromagnetische Kraft, die an das Photon koppelt. Fermionische Teilchen mit schwachen Isospin und schwacher Hyperladung erfahren die schwache Kernkraft, die an die W- und Z-Bosonen gekoppelt ist. Und Fermionenteilchen mit einer Farbladung erfahren die starke Kernkraft, die an die Gluonen gekoppelt ist. Gluonen sind die Teilchen, die diese starke Kernkraft vermitteln. Quarks und Elektronen sowie die beiden schweren fundamentalen Cousins des Elektrons, das Myon und das Tau-Teilchen, sind alle elektrisch geladen. Das bedeutet, dass sie alle der elektromagnetischen Wechselwirkung unterliegen. Und hierbei ist es wirklich wichtig zu wissen, dass sie elektrisch geladen sind und wie sie geladen sind, ob positiv oder negativ. Im Elektromagnetismus stoßen sich gleichartige Ladungen ab, das kennt man ja von Magneten, während sich entgegengesetzte Ladungen anziehen, wobei die Kraft umso stärker wird, je näher sich die Objekte kommen. Alle Quarks besitzen eine Farbladung, was bedeutet, dass sie alle die starke Kernkraft erfahren. Die starke Kernkraft ist immer anziehend, verhält sich aber weniger intuitiv. Sie wird nämlich extrem interessant, denn bei sehr kleinen Teilchenabständen geht die starke Kraft gegen Null, nimmt aber zu, je weiter zwei farblich geladene Objekte voneinander entfernt sind. Wenn zwei zusammengesetzte Objekte insgesamt farbneutral sind, aber aus Einheiten bestehen, die eine Farbladung besitzen, wie das Proton und das Neutron, weisen sie eine sogenannte residuale starke Kraft auf. Eine Kraft, die nahegelegene Objekte mit farbgeladenen Komponenten anzieht, die aber mit zunehmendem Abstand zwischen ihnen sehr schnell auf Null sinkt. In der Zwischenzeit haben alle fundamentalen Fermionen eine Art schwache Ladung, Isospin oder Hyperladung, aber diese Kraft kann bei der Betrachtung der Größe eines Objekts getrost ignoriert werden. Und jetzt kommen wir zu dem wohl wichtigsten Aspekt. Der dritte Aspekt schließlich, der die Größe von Objekten im Universum bestimmt, ist eine andere fundamentale Quanteneigenschaft, die allen Fermionen und einigen Bosonen im Universum innewohnt. Falls ihr das wisst, pausiert das Video und schreibt es mir in die Kommentare. Es ist die Masse. Wenn ein Objekt masselos ist, das heißt seine Masse ist gleich Null, kann es nicht stillstehen, sondern muss sich immer bewegen. Und zwar mit der schnellsten im Universum möglichen Geschwindigkeit, der Lichtgeschwindigkeit. Photonen sind masselos, Gluonen sind masselos und Gravitationswellen sind masselos. Sie alle können Energie transportieren, haben aber keine eigene Masse und bewegen sich daher immer mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit, der Lichtgeschwindigkeit. Und damit wäre auch die Frage beantwortet, wie schnell sich die Schwerkraft bewegen kann. Glücklicherweise gibt es im Universum viele Teilchen, die Masse haben, darunter alle Quarks, die Elektronen und die Cousins des Elektrons, die Neon- und Tau-Teilchen. Elektronen sind extrem leichte Teilchen, während die Quarks von etwas schwerer als das Elektron, im Fall der Up- und Down-Quarks, bis hin zum schwersten bekannten Elementarteilchen, im Fall des Top-Quarks, reichen. Die Masse sorgt dafür, dass sich die Teilchen langsamer als mit Lichtgeschwindigkeit bewegen und unter den richtigen Bedingungen sogar zur Ruhe kommen können. Ohne die Masse der Quarks und Elektronen und ohne das Higgs-Feld, das diesen Teilchen ihre Masse verleiht, wäre die Bildung von gebundenen Zuständen aus diesen Objekten wie Protonen, Atomkernen und Atomen und allem, was später aus ihnen aufgebaut wird, völlig unmöglich. Wir fassen also Folgendes zusammen. Keine zwei identischen Fermionen können den gleichen Quantenzustand am gleichen Ort einnehmen. Teilchen haben Ladungen und diese Ladungen diktieren die Art und die Stärke der Kräfte, die sie erfahren. Und einige Teilchen haben eine endliche positive Ruhemasse, die nicht null ist. Wir kennen also endlich die Bausteine und wir kennen die Regeln, nach denen wir bauen sollen. Wir kommen der Lösung jetzt also näher. Jetzt können wir endlich damit beginnen, Objekte von bestimmter endlicher Größe aus sogar unendlich kleinen Bausteinen zu bauen. Beginnen wir mit den Protonen und Neutronen, Gebilde, die aus Quarks und Gluonen bestehen. Die Quarks in jedem Proton und Neutron haben sowohl elektrische als auch Farbladungen. Die elektrische Kraft zwischen ähnlichen Quarks up-up und down-down bewirkt Abstoßung, während die elektrische Kraft zwischen unterschiedlichen Quarks up-down oder down-up anziehend wirkt. Wenn Quarks sehr nah beieinander sind, ist die starke Kraft nicht wichtig. Das heißt, wenn sie sich aufeinander zubewegen, gleiten sie einfach aneinander vorbei. Je weiter sie jedoch voneinander entfernt sind, desto größer wird die Anziehungskraft zwischen ihnen. Sobald die Quarks in einem Proton oder Neutron einen kritischen Abstand voneinander erreicht haben, bewirkt die starke Kernkraft, dass sie wie eine gespannte Feder zurückschnellen. Durch die Kombination der starken und der elektromagnetischen Kräfte zwischen den Quarks entstehen Protonen und Neutronen von endlicher Größe. Etwas weniger als ein Femtometer pro Stück. Doch nur 1% der Masse eines Protons oder eines Neutrons stammt von den Quarks in seinem Inneren, während die anderen 99% von dieser starken Bindungsenergie der Quarks herrühren. Und somit ist auch die Frage beantwortet, woher die Masse kommt, die wir im Universum haben. Atomkerne sind etwas einfacher. Das Volumen eines Atomkerns entspricht ungefähr dem Volumen seiner Protonen und Neutronen zusammen. Aber bei den Atomen selbst, Atomkerne, die von Elektronen umkreist werden, wird die Sache etwas komplizierter. Und hier bitte gut aufpassen, denn jetzt kommt die Antwort auf die anfangs gestellte Frage. Die elektromagnetische Kraft ist nun für die Größe eines Atoms verantwortlich. Wir haben also ein Elektron, das negativ geladen ist, und einen Atomkern, das positiv geladen ist. Da sie entgegengesetzte Ladungen haben, ziehen sich Atomkerne und Elektronen immer gegenseitig an. Aber da das einzelne Proton 1836 mal so massiv ist wie jedes einzelne Elektron, bewegen sich die Elektronen schnell um den Atomkern herum. Erinnern wir uns hier vor allem an das Pauli-Ausschlussprinzip. Keine zwei identischen Fermionen können denselben Quantenzustand am selben Ort einnehmen. Das Wasserstoffatom zum Beispiel ist klein, weil sich das Elektron im niedrigsten erlaubten Energiezustand, dem Grundzustand, befindet und es auch nur ein einziges Elektron besitzt. Schwerere Atomkerne hingegen, wie Kohlenstoff, Sauerstoff, Phosphor oder Eisen, haben mehr Protonen in ihren Kernen und benötigen daher eine größere Anzahl von Elektronen in ihren Inneren. Wenn die Quantenzustände mit niedrigerer Energie alle voll mit Elektronen sind, müssen die nachfolgenden Elektronen Zustände mit höherer Energie einnehmen, was zu größeren Elektronenbahnen und aufgeblähten Atomen führt, die dann nun ein größeres Volumen einnehmen. Je mehr Protonen sich im Kern des Atoms befinden, desto mehr Elektronen kreisen in den Außenbereichen des Atoms. Je mehr Elektronen sie haben, desto größer ist die Anzahl der Energiezustände, die sie besitzen müssen. Das heißt, das Volumen wächst an, da die Elektronen an sich einen Zustand nicht teilen können. Und je höher der Energiezustand der energiereichsten Elektronen innerhalb des Atoms ist, desto größer ist das physikalische Volumen, das das Atom einnehmen muss. Ein Wasserstoffatom ist winzig, aber schwerere Atome können wesentlich größer sein, bis hin zu mehreren Angströmen im Durchmesser. Obwohl sich Atome zu größeren Strukturen zusammenschließen, lässt sich das von den meisten Objekten eingenommene Volumen oder die Leere vor allem durch Folgendes erklären. Das Pauli-Ausschlussprinzip. Das besagt, dass keine zwei identischen Fermionen denselben Quantenzustand einnehmen können. Es verhindert, dass Elektronen benachbarte Atome in das Volumen eindringen, das das andere Atom einnimmt. Der Mensch besteht zum Beispiel zum größten Teil aus Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff, während Phosphor, Calcium, Eisen und andere mittelschwere Elemente den Rest ausmachen. Wenn man davon ausgeht, dass ein typischer erwachsener Mann etwa 10 hoch 28 Atome in seinem Körper und ein typisches Atom etwa 2 Angström groß ist, ergibt sich daraus ein Volumen von etwa 80 Litern für einen erwachsenen Menschen. Das entspricht etwa der Größe eines 80 Kilogramm schweren Menschen. Für die konventionelle Materie, die unsere Materie nun mal ausmacht, sind es die kumulativen Effekte von geringen Massen des Elektrons, die nicht gleich Null ist, der starken negativen elektrischen Ladung des Elektrons und des massiven positiv geladenen Atomkerns. Kombiniert man das Ganze jetzt mit dem Pauli-Ausschlussprinzip, die den Atomen und damit allen Objekten hier auf der Erde ihr Volumen geben? Nun, da kriegen wir die Antwort. Von den fundamentalen Quantenentitäten bis hin zur makroskopischen Welt, die wir bewohnen, ist dies der Grund dafür, dass grundsätzlich winzige, vielleicht sogar punktförmige Objekte so viel Raum einnehmen können. Jeder kennt die Raumzeit, jeder kennt das Raumzeitgefüge, doch niemand weiß, wie genau es entstanden ist. Hier könnte uns eine geheime Quanteneigenschaft helfen. Können wir das Geheimnis der Raumzeit entschlüsseln und das Fundament unseres Universums verstehen? Eine faszinierende Entdeckung am Riken-Institut lässt Physiker genau das vermuten. Sie glauben, dass eine Quanteneigenschaft namens Magie der Schlüssel zum Verständnis der Entstehung der Raumzeit sein könnte. Eine kleine Warnung vorweg, ich versuch's erstmal simpel zu erklären, doch irgendwann muss ich leider sehr hardcore werden. Also anschnallen, es geht los. Die Raumzeit ist ein grundlegendes Konzept in der Physik, das die Struktur unseres Universums beschreibt. Die Raumzeit vereint Raum und Zeit in einem einzigen vierdimensionalen Kontinuum. Und das wiederum besteht aus drei Raumdimensionen und einer Zeitdimension. Anstatt Raum und Zeit als voneinander unabhängige Größen zu betrachten, zeigt die Relativitätstheorie, dass sie untrennbar miteinander verknüpft sind. Aber warum sollten wir überhaupt herausfinden wollen, warum die Raumzeit so wichtig ist? Nun, dafür gibt es mehrere Gründe. Einsteins allgemeine Relativitätstheorie zeigt, dass Schwerkraft durch die Krümmung der Raumzeit verursacht wird. Massereiche Objekte wie Sterne oder Planeten verformen die Raumzeit um sich herum und diese Verzerrung bewirkt, dass sich andere Objekte entlang bestimmter Bahnen bewegen. Das Verständnis der Raumzeit ist daher entscheidend für unser Verständnis der Schwerkraft. Die Schwerkraft ist eine unsichtbare Kraft, aber die Raumzeit enthüllt diesen Schleier über der Schwerkraft. Ja, dann will ich einmal poetisch sein und dann wird's komisch. Zudem spielt die Raumzeit eine zentrale Rolle in der Kosmologie, der Wissenschaft von der Entwicklung und Struktur des Universums. Sie beschreibt die Theorie des Urknalls, die unsere aktuell beste Erklärung für den Ursprung des Universums ist. Und ja, ich weiß, viele schreiben mir jetzt in die Kommentare, aber James Webb und der Urknall, das wurde doch widerlegt und der fand nie statt. Ich weiß es besser, ich war da. Naja. Die Forschung der Raumzeit ist daher entscheidend, um die Entstehung und Entwicklung des Universums zu verstehen. Und zuletzt die Quantenmechanik. Sie beschreibt die Welt der kleinsten Teilchen und ist extrem erfolgreich dabei. Allerdings gibt es noch keine vollständige Theorie, die Quantenmechanik und die allgemeine Relativitätstheorie, die wiederum unsere Raumzeit beschreibt, die so wichtig ist, erfolgreich vereint. Das Verständnis der Raumzeit und ihrer Entstehung ist daher nicht nur faszinierend, sondern auch entscheidend für unser grundlegendes Verständnis des Universums. Auch wenn die Raumzeit der Relativitätstheorie angehört, könnte uns die Quantenmechanik die Antwort auf all unsere Fragen bringen. Eine der faszinierendsten Eigenschaften der Quantenmechanik ist nun mal die Quantenverschränkung. Hierbei sind zwei oder mehr Teilchen so miteinander verknüpft, dass der Zustand eines Teilchens unmittelbar den Zustand des anderen beeinflusst. Und das unabhängig von der Entfernung zwischen ihnen. Falls du natürlich mehr darüber erfahren möchtest und wirklich, wirklich in die heftigsten der heftigsten Details gehen möchtest, was diese Verschränkung angeht, schau dir dieses Video an und komm dann sofort wieder zurück. Okay, was hat das jetzt also mit all dem anderen Zeug zu tun? Das fragst du dich jetzt sicherlich. Ja, Moment, wir kommen erstmal zu den Forschern und ihrer unglaublichen Entdeckung und dann stellen wir eine Verbindung her, wenn du brav bist. Die Riken-Physiker untersuchten, wie die Quantenverschränkung und eine ganz besondere Eigenschaft namens Magie zur Entstehung der Raumzeit beitragen könnten. Dabei stießen sie auf eine Verbindung zur chaotischen Natur von schwarzen Löchern. Ich weiß, das wird gerade sehr wild, aber glaubt mir, bleibt dran, das wird noch wilder. Die Riken-Physiker suchten nach einer Eigenschaft, die erklären könnte, wie das Raumzeitgefüge entsteht. Ursprünglich dachte man, dass die Quantenverschränkung der wichtigste Faktor sei. Allerdings kann die Verschränkung allein nicht alle Eigenschaften schwarzer Löcher erklären, wie zum Beispiel, warum ihr Inneres ständig wachsen tut. Die Forscher stießen auf die Eigenschaft, die sie Magie nannten. Es ist ein mathematisches Maß dafür, wie schwierig es ist, einen Quantenzustand mit einem klassischen Computer zu simulieren. Eigentlich ziemlich simpel. Und sie fanden heraus, dass sich in einem chaotischen System fast jeder Zustand einen maximalen magischen Zustand verwandeln kann, der dann am schwierigsten zu simulieren ist. Und diese Entdeckung ist die erste direkte Verbindung zwischen der Quanteneigenschaft der Magie und der wirklich chaotischen Natur der schwarzen Löcher. Sie deutet darauf hin, dass die Magie stark an der Entstehung der Raumzeit beteiligt ist. Okay, ich verstehe es ja, das klingt alles nach Fantasie. Aber ich habe es auch wirklich sehr simpel gehalten, damit das alle gut nachvollziehen können. Aber ich weiß, wir wären hier nicht bei Entropy, wenn wir nicht ein wenig mehr ins Detail gehen würden. Hier kommt die Erklärung, die ich doch als sehr hardcore bezeichne. Viel Spaß damit. Es gibt eine Eigenschaft des Quantenzustands, die als Magie bezeichnet wird. Das wissen wir mittlerweile. Das Gottesmann-Kniel-Theorem zeigt, dass sogenannte Stabilisatorzustände, die nur aus Clifford-Gattern bestehen, effizient auf einem klassischen Computer berechnet werden können. Daher bieten sie keinen Vorteil für die Quantenberechnung. Nicht-Stabilisatorzustände hingegen werden als magische Zustände bezeichnet und sind notwendig, um universelle Quantenberechnung zu errechnen. Die Magie ist also ein Maß dafür, wie schwierig es für einen klassischen Computer ist, einen Zustand zu simulieren. In einfachen Worten, diese Studie untersucht eine besondere Eigenschaft von Quantenzuständen und vor allem, wie sie sich in der Zeit verändert. Die Forscher fanden heraus, dass in chaotischen Systemen die Magie stärker ausgeprägt ist und schwer zu simulieren ist und möglicherweise eine Rolle beim Entstehen der Raumzeit spielt. Und du denkst dir wahrscheinlich, wie lässt sich diese Magie auf reale Objekte wie schwarze Löcher anwenden? Die Magie ist ja nur ein Maß für eigentlich eine Simulation. Okay, halt dich gut fest. Denn mit der Frage hast du absolut recht und genau das habe ich mich auch gefragt. Nun, jetzt kommt die Antwort. Die Anwendung der Magie auf reale Objekte wie schwarze Löcher oder die Raumzeit erfolgt indirekt durch die ADS-CFT-Korrespondenz und der Entstehung der Raumzeitgeometrie in chaotischen Quantensystemen. Was die ADS-CFT-Korrespondenz ist, das steht jetzt auf dem Bildschirm. Also lass dir ein bisschen Zeit, drück Pause und liest es dir durch. In dieser Studie untersuchten die Autoren zudem eine erweiterte Version des Ising-Modells, einem bekannten Modell aus der Physik, das dazu verwendet wird, das Verhalten von Teilchen oder Zuständen in verschiedenen Systemen zu beschreiben. Diese erweiterte Version hat mehr Dimensionen und erlaubt den Forschern, komplexere Situationen zu betrachten. Sie analysieren die magischen Eigenschaften dieser Zustände in zwei verschiedenen Szenarien: integrierbare Systeme, die geordnet und vorhersehbar sind, und chaotische Systeme, die total unregelmäßig sind und schwer vorherzusagen sind. Durch diesen Vergleich des Verhaltens der Magie, die übrigens gemessen wird als Mana und Robustheit der Magie, finde ich übrigens auch cool. In den beiden Regimen stellten die Autoren fest, dass die Magie in chaotischen Systemen stärker ausgeprägt ist, was irgendwie auch Sinn macht. Der Bezug zu schwarzen Löchern und anderen realen Objekten wird über die ADS-CFT-Korrespondenz hergestellt. In dieser Korrespondenz entsteht die Raumzeitgeometrie aus der chaotischen Natur eines zugrunde liegenden Quantensystems. Die Autoren schlagen vor, dass die Magie der Quantenzustände stark in das Entstehen der Raumzeitgeometrie involviert ist. Wenn also ein chaotisches Quantensystem eine Raumzeitgeometrie erzeugt, die der Gravitationstheorie entspricht, kann die Erforschung der Magie in diesem System dazu beitragen, die Eigenschaften von Objekten wie schwarzen Löchern besser zu verstehen. Und Und ja, im Grunde genommen habt ihr recht. Während die Magie selbst nicht direkt auf reale Objekte angewendet werden kann, liefert ihre Untersuchung in chaotischen Quantensystemen wichtige Erkenntnisse über die Entstehung der Raumzeitgeometrie und die Verbindung zwischen Quantenmechanik und Gravitation. Diese Erkenntnisse können wiederum dazu verwendet werden, die Eigenschaften von Objekten wie schwarzen Löchern in der Gravitationstheorie besser zu erklären. Zusammenfassend zeigt die Forschung der Riken-Physiker, dass die Quanteneigenschaften der Magie möglicherweise der Schlüssel zum Verständnis der Entstehung der Raumzeit ist. Diese Entdeckung könnte unser Verständnis wirklich komplett revolutionieren. Neue Möglichkeiten für Neue Möglichkeiten in der Quantencomputerentwicklung eröffnen und uns helfen, einige der größten Rätsel der Physik zu lösen. Wir stehen tatsächlich an der Schwelle zu einer aufregenden neuen Ära der Physik und die Magie könnte dabei eine zentrale Rolle spielen. Negative Energie könnte uns ein Alcubierre-Drive und Wurmlöcher ermöglichen. Doch diese hängen von einem wichtigen Faktor ab. Und genau das wird am Ende der Episode erklärt. Bleibt also dran und abonniert, um keine der Folgen mehr zu verpassen. Für Energie gibt es verschiedene Definitionen in Wörterbüchern. Auf das Wesentliche reduziert ist Energie die Fähigkeit, Veränderung zu bewirken. Die gespannte Bogensehne eines Jägers, auf der ein Pfeil liegt, hat eine Menge potenzieller Energie. Die Veränderung, die bewirkt wird, wenn die Bogensehne losgelassen wird, ist ein Pfeil, der mit hoher Geschwindigkeit durch die Luft geschossen wird. Diese Form von Bewegungsenergie wird als kinetische Energie bezeichnet und auch sie kann eine Veränderung bewirken. Zudem ist die Energie in unserem Universum allgegenwärtig. Alles, was wir sehen, kann als ein endloser Tanz der Energie betrachtet werden, wobei die Energie ihre Form ändert. Wenn Holzscheite brennen, das Wasser für Kaffee kocht, der von Menschen getrunken wird, die sich dann müde auf dem Weg zur Arbeit machen, wo sie dann ihre Arbeit tun und die Welt um sie herum verändern können. Die Energie fließt ständig durch Gegenstände und Menschen, was zu einer recht turbulenten Welt führt, in der wir leben. Was ist mit negativer Energie? Negative Energie wird oft im Zusammenhang mit dem Bau von Wurmlöchern, gewisse Tunneln durch den Raum, durch die Reisende sofort reisen können, oder Warp-Antrieb erwähnt, mit denen wir schneller als das Licht durch den Raum reisen können. Aber ist diese Energie real? Nun, in der Welt der kinetischen Bewegungsenergie ist die Energie positiv. Bei gespeicherter potenzieller Energie ist das jedoch nicht immer der Fall. Stell dir einen großen Felsen vor, der am Rande einer sehr hohen Klippe liegt. Du weißt, was passiert, wenn jemand den Felsen von der Kante stößt. Er fällt mit zunehmender Geschwindigkeit zu Boden und das noch mit einem lauten Geräusch und vielleicht fliegt er auch noch auseinander. Die potenzielle Energie des Steins, der oben auf der Klippe die Schwerkraft spürt, wird in die kinetische Energie umgewandelt, sobald es in Bewegung gesetzt wird. In der Sprache der Physik wird die potenzielle Energie in kinetische Energie umgewandelt. Und jetzt stellen wir uns zwei Personen vor, die auf diese Felsen schauen. Eine Person am Fuße der Klippe und die andere Person oben auf der Klippe. Sie sehen beide dasselbe, aber sie haben unterschiedliche Möglichkeiten, den Felsen zu beschreiben, bevor er fällt. Die Person am Fuße der Klippe nimmt den Bereich um sich herum als ein Bereich mit null potenzieller Energie wahr. Schließlich steht die Person auf dem Boden. Für diese Person hat ein Objekt auf dem Boden neben ihr ebenfalls null potenzielle Energie. Aber der Felsen hoch über der Person hat sehr viel potenzielle Energie. Die Person auf dem Gipfel der Klippe hat eine andere Perspektive. Wie die Person am Fuß der Klippe würde sie darauf bestehen, dass ihre potenzielle Energie gleich null ist. Sie steht ja auch auf dem Boden. Nachdem der Felsen allerdings auf den Grund der Klippe gefallen ist, würde die Person auf dem Gipfel sagen, dass er viel weniger Energie hat als zu dem Zeitpunkt, als der Stein oben war. Auch wenn die Energie oben gleich null war, für die Person zumindest, würde er also zu dem Schluss kommen, dass der Stein am oberen Ende der Klippe eine potenzielle Energie von null hatte, am unteren Ende jedoch eine negative potenzielle Energie erreicht hat. Aus der Perspektive einer dritten Person können wir sehen, dass die beiden Beobachter sich einig sind, dass der Felsen oben auf der Klippe mehr potenzielle Energie hatte und unten weniger. Der wichtige Unterschied besteht darin, dass der obere Beobachter sagt, der Stein habe beim Aufprall auf dem Boden negative potenzielle Energie gehabt, während der untere Beobachter sagt, der Stein habe nie negative Energie besessen. Dies unterstreicht die Idee, dass der numerische Wert für die potenzielle Energie willkürlich ist und nur die Unterschiede eine Rolle spielen. Im Jahr 1935 untersuchten Albert Einstein und sein Schüler Nathan Rosen schwarze Löcher und sie stellten fest, dass sie mathematische Lösungen finden konnten, bei denen zwei schwarze Löcher durch einen Tunnel, ein sogenanntes Wurmloch, miteinander verbunden sind. Hypothetisch gesehen könnten Objekte das Wurmloch durchqueren und dabei nur wenig oder gar keine Zeit für die Durchquerung benötigen. Das einzige Problem dabei ist, dass die Wurmlöcher stabil sein müssen. Das heißt, sie sollen oder sie dürfen nicht kollabieren. Und dafür braucht man negative Energie, damit das Ganze funktioniert. Dazu kommt, dass 1994 der theoretische Physiker Miguel Alcubierre eine Arbeit schrieb, in der eine Art von Warp-Antrieb vorschlug. Dieser Warp-Antrieb wird heute als der Alcubierre-Antrieb bezeichnet. Dieser Antrieb krümmt den Raum vor und hinter einem Objekt. Das heißt, der Raum vor einem Objekt wird verkürzt und hinter dem Objekt wird es verlängert. Und voilà, Raumschiff Enterprise wurde geboren. Aber auch dieser erfordert negative Energie. Hier kommt der leere Raum ins Spiel und er ist alles andere als leer. Er ist mit allen möglichen Feldern gefüllt, mit Gravitationsfeldern, die von der Masse der umgebenden Objekte erzeugt werden, mit elektromagnetischen Feldern, die von Sternen und anderen lichtemittierenden Objekten ausgehen und sogar mit Quantenflimmern, subatomarer Teilchen, die so schnell geboren und vernichtet werden, dass man sie nicht sehen kann. Und ja, demnach entsteht etwas aus dem Nichts. Diese Teilchen werden virtuelle Teilchen genannt. Und genau diese Felder füllen den Raum mit Energie. Selbst wenn die Schwerkraft und elektromagnetische Quellen entfernt werden, bleiben die virtuellen Teilchen bestehen. Der leere Raum hat Energie. Und genau in diesem Zusammenhang bedeutet negative Energie, dass der Raum weniger Energie erfordert als der leere Raum selbst. Und genau da wird es sehr schwierig. Niemand weiß, wie man weniger Energie als der leere Raum selbst erhält. Wenn wir das wüssten, könnten wir diese Energiedifferenz ausnutzen und hätten unbegrenzte Energie. Die Idee wird übrigens Nullpunktenergie genannt, aber dazu mehr in einem anderen Video. Im Falle von Wurmlöchern oder Warp-Antrieben stellen sich die Physiker eine Form von Masse vor, die als negative Masse bezeichnet wird und negative Schwerkraft und damit negative Energie erzeugen würde. Dies ist jedoch ein rein theoretisches Konstrukt und wurde noch nie beobachtet. Und in letzter Zeit haben wir viele Berichte gesehen und gelesen, auf YouTube oder halt in den verschiedenen Magazinen, in dem Forscher und YouTuber berichteten, dass sie ein Quantenanalogon eines Wurmlochs geschaffen haben. Die Berichte sind zwar wahr, und ich hatte ja selbst drüber berichtet, aber es handelt sich dabei um ein rechnerisches Analogon, nicht um ein wirkliches Wurmloch selbst. Die negative Energie in der Simulation war keine echte negative Energie. Und man muss dazu sagen, dass es negative Energie gibt, aber sie ist wirklich ein schlüpfriges Konzept. Wie in dem Beispiel mit der Klippe können Menschen Situationen mit negativer Energie definieren, aber das ist nicht dasselbe wie die exotischen und aufregenden Aussichten rund um Wurmlöcher und Warp-Antriebe. Für diese muss man einen Weg finden, die Energie des Raums selbst unter das Minimum zu senken. Und das ist etwas, was wir nicht wissen, wie es geht. In der Tat könnte dies unmöglich sein und ist es wahrscheinlich auch. Dennoch bleiben hier einige Fragen unbeantwortet. Wie ist es möglich, dass wir negative Energie erzeugen können, wenn die schon real ist? Und was genau ist der leere Raum und wie erzeugt er Energie? Das sind schwarze Löcher. Oder das sind Wurmlöcher. Okay, das Problem ist, dass wir das nicht so gut unterscheiden können, wenn der Winkel stimmt. Wenn es Wurmlöcher im Weltraum gibt, sehen sie nun mal aus einem bestimmten Blickwinkel ähnlich aus wie schwarze Löcher. Was uns die Möglichkeit eröffnet, dass wir Beispiele dieses lang gesuchten Phänomens gesehen haben, ohne es so richtig zu wissen. Das bekannte Universum ist voll von aufregenden Dingen wie schwarzen Löchern, Hypernovas und verschmelzenden Neutronensternen. All diese Dinge wirken jedoch zahm im Vergleich zu Dingen, von denen Physiker annehmen, dass sie existieren könnten, die sie aber noch nicht gefunden haben. Dazu gehören vor allem Wurmlöcher, die theoretisch Teile von Raum und Zeit miteinander verbinden und denjenigen, die sie beitreten, eine Abkürzung zu weit entfernten Orten ermöglichen. Um Wurmlöcher also mal sehr simpel zusammenzufassen. Die Möglichkeit von Wurmlöchern war eine große Erleichterung für Science-Fiction-Autoren, die sonst durch physikalische Gesetze recht eingeschränkt waren und sehr erfinderisch sein mussten. Eine Reise über die Lichtgeschwindigkeit hinaus, von einer Galaxie in die nächste. Doch viele Physiker sind skeptisch, dass es sie gibt oder dass dreidimensionale Objekte sie unbeschadet durchqueren können und das auch zu Recht, meiner Meinung nach. Aber die bloße Möglichkeit reichte den Schriftstellern aus, um mit einem Raumschiff oder zumindest mit einem Roman hindurchzufliegen. Doch je weiter unsere Teleskope voranschreiten, desto interessanter wird eine Frage. Wenn es Wurmlöcher wirklich gibt, warum haben wir da noch keine gefunden? Und vier Physiker haben in der Zeitschrift Physical Review D eine Antwort vorgeschlagen. Vielleicht gibt es sie. Wir haben sie nur noch nicht erkannt. Die meisten schwarzen Löcher, die wir kennen, sind entweder durch ihre Gravitationswirkung auf die sie umgebenden Sterne oder durch eine sehr helle Scheibe, die sie umgibt, bekannt. Wenn eines dieser Löcher tatsächlich ein Wurmloch wäre, würden wir das wohl kaum erfahren. Zudem haben wir erst vor kurzem ein schwarzes Loch direkt in unserer Nachbarschaft entdeckt, aber dazu mehr am Ende. Die Beobachtung und die Fotos, die wir bereits von schwarzen Löchern gemacht haben, zum Beispiel bei M87 Stern durch die Event Horizon Telescope Collaboration und die anschließende Beobachtung von Sagittarius A-Sternen sind jedoch etwas anderes. In diesen Fällen sahen wir den Schatten des Objektes selbst vor seinem Ereignishorizont und wir könnten ja hoffen, etwas zu bemerken, wenn wir ein Wurmloch sehen würden, ein Schweif oder was auch immer sonst noch so einfällt. Und deswegen ist die Möglichkeit von Wurmlöchern für Physiker so aufregend. Ich meine, allein seit Anfang November wurden 12 Arbeiten auf arcsafe.org veröffentlicht, die sich mit diesem Konzept beschäftigen. Aber wir wissen immer noch nicht, wie sie aussehen würden. Die Studie versucht jedoch genau dieses Problem zu lösen und kommt zu dem Schluss, dass Wurmlöcher bei großen Neigungswinkeln so aussehen würden, wie nichts, was wir bisher gesehen haben. Was es irgendwie um einiges schwieriger macht. Doch bei kleinen Neigungswinkeln würde ein Wurmloch nach Ansicht der Autoren ein sehr ähnliches Polarisationsmuster wie ein schwarzes Loch zeigen. Doch einige Unterschiede gibt es. Folglich könnte M87 Stern, das bei einem geschätzten Winkel von 17 Grad zu sehen ist, ein Wurmloch sein und wir würden es nicht bemerken. Aber versteht mich nicht falsch, das heißt nicht, dass wir nicht in der Lage sind, Wurmlöcher von schwarzen Löchern zu unterscheiden. Deutlichere Unterschiede werden bei den stark linsenverzerrten indirekten Bildern beobachtet, bei denen die Polarisationsintensität in den Wurmloch-Raumzeiten im Vergleich zum schwarzen Loch um bis zu einer Größenordnung zunehmen kann. Aha, aber das schreiben zumindest die Autoren in ihrer Arbeit und ich sag's euch, das war nicht leichter durchzublicken, aber lasst mich das versuchen aufzubrechen. Also, polarisiertes Licht bedeutet, dass alle Wellen die gleiche Polarisation aufweisen. Unpolarisiertes Licht hat viele Wellen, die in verschiedene Richtungen schwingen. Das macht's nicht einfacher. Polarisiertes Licht ermöglicht also demnach einen klaren Blick auf dessen Quelle. Je polarisierter das Licht ist, desto besser können wir das schwarze Loch erkennen, um das wirklich so simpel wie möglich auszudrücken. Um die Linsenbildung, von der hier die Rede ist, also die Gravitationsverzerrung, die hier zu sehen ist, sie stammt nicht von einem massiven Objekt zwischen uns und dem Loch, das dann eine Gravitationslinse erzeugt. Stattdessen werden die Bahnen der Photonen durch das gewaltige Gravitationsfeld des Lochs verzerrt, so dass eine, ja, fast Schleife um das Loch geboren, ich weiß nicht, wie ich den Satz beenden soll. Da ist eine Schleife ums schwarze Loch mit aus Licht. Mein Gott. Und diese kommt auch noch auf uns zu. Zumindest das Licht kommt auf uns zu, sodass wir es sehen können. Manchmal mache ich Sachen viel komplizierter, als sie das sehen. Also ein Wurmloch müsste eine viel höhere Intensität. Alter, ich verhau das Skript komplett und ich improvisiere hier die meiste Zeit über und krieg nicht mal einen Satz hin. Sorry. Also, müsste ein Wurmloch eine viel höhere Intensität aufweisen als ein schwarzes Loch. Die Situation wird noch komplizierter, wenn man annimmt, dass Material oder Licht in beide Richtungen durch ein Wurmloch fließen könnte. Könnte, nicht unbedingt muss. Wenn dies der Fall ist, erwarten die Forscher, dass Signale aus dieser Region jenseits des Lochs unser Universum erreichen können. Diese werden das polarisierte Bild der Scheibe, die wir um das Loch herum sehen, verändern, wobei das von anderswo kommende Licht unterschiedliche Polarisationseigenschaften aufweist. Dies könnte, wie die Autoren es nennen, eine charakteristische Signatur für den Nachweis der Wurmlochgeometrie liefern. Das heißt im Grunde genommen, dass wenn Licht aus diesem schwarzen Loch oder aus diesem Wurmloch heraustritt, verändert es die Eigenschaft des polarisierten Lichts im Allgemeinen. Alles, was wir davon mitnehmen müssen, ist einfach nur, dass wir dann einen Unterschied sehen können. Wir können unterscheiden, ob das jetzt ein schwarzes Loch oder ein Wurmloch ist, was meiner Meinung nach sehr interessant ist. Wir haben auch natürlich ein großes Interesse, Wurmlöcher zu finden. Allein um ihre Existenz zu bestätigen und von der kleinen Tatsache mal abzusehen, dass sie interstellare Reisen ermöglichen könnten. Wir müssten sie nur von einem schwarzen Loch unterscheiden können, bevor man denen dann halt zu nahe kommt. Wenn man dann letzten Endes in der Nähe wäre und das vielleicht doch ein schwarzes Loch ist, dann hätten wir ein Problem. Die Autoren räumen ein, dass ihre Schlussfolgerung auf ein vereinfachtes Modell eines magnetisierten Flüssigkeitsrings beruht, der dann das schwarze Loch umkreist. Fortgeschrittene Modelle könnten Unterschiede aufzeigen, die zur Untersuchung von Wurmlöchern und schwarzen Löchern auf andere Weise genutzt werden könnten. Die Arbeit ist natürlich im Physical Review D veröffentlicht worden und ist für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich meine, viele werden es von euch schon bereits gewusst haben und ich habe auch ein Video dazu gemacht. Aber erst kürzlich haben wir ein schwarzes Loch oder möglicherweise ein Wurmloch direkt in unserer Nachbarschaft entdeckt. Also für unsere Galaxie praktisch ein Steinwurf von uns entfernt. Es ist, ich glaube, 1550 Lichtjahre entfernt. Für eine Galaxie, die unglaublich groß ist, ist das wirklich direkt in unserer Nachbarschaft. Schaut euch das Video dafür an. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, dass es okay für euch ist, dass ich hier mein Skript habe und improvisiert habe. Bis zur nächsten Episode der Entropy.